Aus dem Abgas kann man das CO2 herausfiltern, indem man das Abgas, was eigentlich in die Atmosphäre geht, einmal kurz umleitet in eine Filtermaschine, die eben das CO2 herausfiltert. Das hat dann den Sinn, dass man das restliche Abgas ohne CO2 weiterhin in die Atmosphäre emittieren kann. Allerdings, das CO2 ist abgefangen. Ja, und dieses CO2 kann man dann verwerten, aber was wahrscheinlich zum größten Teil in der Zukunft passieren wird, entgelagert. Warum entgelagert? Weil es gibt so viel CO2, man kann nicht so viel, also man kann nicht alles verwerten, das ist einfach, das sind übelste Mengen.
VUCA Podcast, der Generationentalk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VUCA Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast. Und zwar haben wir heute hier den Martin Petrowski, der sich mit dem Thema Black Capture beschäftigt. Was das ist, werden wir heute rausfinden. Hi Martin, willkommen im Podcast.
Hallo Noel. Ja, ich bin Martin. Ja.
Cool, dass du dir Zeit genommen hast hier heute für das Interview, denn die Hörer wissen noch gar nicht, was sie heute erwartet. Vielleicht konnte man gerade im Intro schon kurz hören, in welche Richtung es geht. Wir beschäftigen uns mit einer möglichen Lösung für die Klimakatastrophe, für den Klimawandel, für die Auswirkungen, die das Klima auf uns hat. Und da möchte ich heute gerne mit dir sprechen, aber vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz in wenigen Sätzen selbst vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Ja, also ich bin Martin und komme auch aus Moers ursprünglich, bin auch geboren. Mittlerweile wohne ich in Bonn, vorher in Köln gelebt und Startups haben mich halt schon immer interessiert. Und nachdem ich jetzt ein wenig nach dem Informatikstudium quasi ein paar Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet habe, als Softwareentwickler, habe ich mich dazu entschieden, das Startup-Leben quasi mal Vollzeit anzugehen. Zunächst einmal mit einem weichen Übergang, in dem ich in einem Startup gearbeitet habe, wo ich quasi noch Gehalt bekommen habe, was allerdings alles nicht so geklappt hat. Und jetzt versuche ich halt komplett selber was aufzubauen, mit dem Ziel auch was Großes tatsächlich zu machen. Also jetzt nicht irgendwie was Kleines, wo man vielleicht nicht mal weiß, okay, ist das so ein Startup oder ist das einfach irgendwie was Kleines oder so. Einfach weil mich das irgendwie reizt, was Großes zu machen. Ich habe eh immer so das Gefühl, dass ich das mal austesten muss, wo so meine Grenzen sind, was das angeht. Habe mich dann mit dem Klimawandel beschäftigt Anfang des Jahres und dann herausgefunden, es gibt schon vieles, was getan wird. Allerdings sind hier und da einige Bereiche vernachlässigt, gerade was so angeht für die Industrie, wie man überhaupt die CO2-Werte aus den Abgasen da verringert. Und ja, dann bin ich auf Carbon Capturing gestoßen. Das ist eine Technologie, wo man aus Abgasen CO2 filtert. Und ist auch nichts Neues, gibt es auch schon länger, allerdings ist das noch gar nicht etabliert, weil technisch das noch zu teuer ist, gerade im Betrieb und die ganze Infrastruktur noch fehlt, um CO2, was man halt gefiltert hat, um das überhaupt zu transportieren und beispielsweise zu verwerten oder entzulagern. Und ja, dann, was ich dann gemacht habe,
erzähl mal, ich unterbreche dich. Nee, alles gut.
Ja, okay. Ja, dann hat es halt angefangen, dass ich einfach mal auf LinkedIn Leute gesucht habe und gleichzeitig versucht habe, das alles geschäftlich zu durchleuchten, weil in der Vergangenheit habe ich halt hier und da auch mal irgendwie Software oder Apps geschrieben und das halt eher technisch erstmal angefangen, aber halt nie vorher so den Business Case oder so irgendwie so den Kunden, die Kunden herausgearbeitet. Und das habe ich halt erstmal andersrum gemacht dann bei dem Carbon Capturing Startup, was, wie Noel schon sagte, Black Capture heißt. Hab dann zunächst geschaut, okay, was für ein Markt gibt es, welche Kunden gibt es, wo ist das Problem überhaupt? Also habe auch eher am Problem angefangen und gleichzeitig auf LinkedIn Leute kennengelernt und habe dann meine Mitgründerin irgendwann gefunden, die technisch mehr Know-how hat, gerade so im Ingenieurwesen, nenne ich das mal, also genauer gesagt, das heißt Verfahrenstechnik, aber das kennen viele nicht, das hat halt was quasi mit Anlagenbau zu tun, also Industrieanlagen bauen und und seitdem arbeiten wir an dem ganzen Thema, haben die Technologie quasi herausrecherchiert und sind dabei, das gerade irgendwie umzusetzen. Und was so eine große Überraschung tatsächlich ist, das Geld einholen ist eigentlich das größte eines der größten Hürden bei einem Startup. Also wenn man eigenes Geld hat, schön und gut, aber gerade bei so großen Sachen kann man halt nicht auf eigenes Geld setzen, weil das sind, wir sagen halt immer Tropfen auf heißen Stein, das bringt halt nichts, weil es hier um Hunderttausende und Millionen teilweise geht. Und selbst wenn man sich da irgendwie jetzt irgendwie eine fünfstellige Summe zusammenkratzt, ist halt nicht die Welt und bringt halt leider nicht so viel. Und ja, wenn man halt davon abhängig ist, hat man diese Schwierigkeit, dass man Investoren finden muss, was eine ganz eigene Aufgabe ist. Und da sind wir auch gerade tatsächlich dran, dass wir jetzt konkret sogar mit Fokus auf Privatinvestoren da welche finden. Vorher haben wir auch ein bisschen geguckt, wie man das staatlich machen kann. Also, dass man staatlich gefördert wird. Allerdings ist hier das Problem, dass irgendwie, habe ich das Gefühl, das Verständnis von Startup überhaupt nicht angekommen ist bei den Leuten, die diese Förderaufrufe stellen. Denn die wollen halt sowas sehen wie Umsätze. Am besten in der Vergangenheit, wenn nicht, dann irgendwelche Prognosen. Aber das kann man in so frühen Startups überhaupt nicht machen. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und was ich auch mittlerweile so erfahren habe, ist, dass wenn Leute das fragen, die ja nicht keine Ahnung haben, was sie da überhaupt machen. Erstmal so ganz pauschal gesagt, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber gerade wenn man so früh ist, noch eher Forschung vielleicht hat, bei uns ist die Filterkomponente, die wir noch zu erforschen haben, da kann man keine Umsatzprognose machen. Das macht absolut gar keinen Sinn und das muss der Investor halt auch verstehen. Und ja, da sind wir gerade dabei, auf der privaten Schiene genau die Leute anzusprechen, die das verstehen und die uns quasi auch da unterstützen, dass wir es umsetzen können.
Ja, sehr cool.
Was wir allerdings machen können, ist halt den Markt bestimmen. Genau. Ja.
Dann haben wir jetzt schon mal einen sehr, sehr coolen ersten Überblick, was ihr da so treibt. Jetzt finde ich das irgendwie sehr bemerkenswert, wenn du sagst, ich habe so Anfang des Jahres mal irgendwie mich damit auseinandergesetzt und wollte schon immer was Großes machen. So, und jetzt ist das Jahr fast um irgendwie und ihr scheint ja schon ein paar Fortschritte gemacht zu haben. Aber ich wünsche euch auch, dass hier vielleicht heute der eine oder andere Investor vielleicht zuhört oder jemand, der einen kennt. Das nimmt ja manchmal ganz witzige Wege, wie so ein Podcast dann durchs Netz geht. Aber vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Also erzähl doch mal, was dich jetzt persönlich, was treibt oder was hat dich denn da irgendwie angetrieben oder wie hast du, sagen wir mal so, was hast du Anfang des Jahres erfahren, was irgendwie in dir, in deinem Kopf den Schalter so umgelegt hat, da muss ich jetzt irgendwie was machen? Und genau, vielleicht dann, was war so dann der erste Schritt irgendwie? Weil ich glaube, man kann gegen das Klima viel machen, ne? Also wir sehen irgendwie Fridays for Future auf der Straße, die erstmal ihren Unmut zum Ausdruck bringen und dann vielleicht mehr oder weniger auch bei sich selbst verändern. Roland und ich haben hier im Podcast auch mal in zwei Folgen darüber gesprochen, was wir persönlich dagegen tun. Manche verzichten halt irgendwie auf den Konsum oder verändern ihren Alltag. Aber du gehst es ja komplett anders an. Also du hast ja offenbar ein Problem identifiziert und willst jetzt das Problem quasi industriell lösen, was ja was ganz anderes ist als irgendwie der normale Otto-Normal-Deutsche, der irgendwie seinen Alltag hat und versucht da im Kleinen was zu ändern. So, das vielleicht der bessere aus. Und ihr und du, ihr wollt ja was im Großen ändern. Also vielleicht mal zurück, was hat dich dazu gebracht und was war der erste Schritt irgendwie?
Okay, ja, also erst hat es sehr egoistisch angefangen, nämlich im Sinne von, nachdem ich gekündigt habe, okay, ich suche erstmal keinen Job, das war im Februar oder März ungefähr, sondern überlege erstmal, was ich machen will. Da habe ich mir auch eine Deadline gesetzt, dass ich so viele Monate quasi für mich habe. Und anfangs habe ich halt besonders angefangen, viel zu lesen. Warum habe ich das Ganze gemacht vielleicht erstmal? Ich wollte halt nicht wieder in irgendeinen Job wechseln, der an und für sich wahrscheinlich auch cool ist, gerade auch anfangs und so, aber der halt einfach, weil ich meine, die Natur ist so ein bisschen des Arbeitnehmers so, man wechselt halt von, wenn man überhaupt wechselt, direkt zu einem Job, ohne wirklich nachzudenken. Und wenn man nachdenkt, dann eher während man noch bei der alten Stelle ist und da ist auch viel Frust vielleicht bei und so und deswegen sind die Gedanken vielleicht nicht so ganz so sauber. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts. Hab halt ein bisschen was angespart und dachte mir so, ich kann es halt machen. Und dann habe ich halt so überlegt, okay, ich wollte schon immer Startups machen, habe es auch hier und da immer klein versucht, auch nebenbei. Aber ich weiß nicht, am besten sollte ich es jetzt machen, weil ich weiß nicht, ob ich es später nochmal machen werde, wenn ich jetzt wieder an die nächste Stelle gehe. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich bin 26, das passt eigentlich, ich habe ein bisschen Arbeitserfahrung, ich habe studiert im Sinne von, ich kenne mich mit Informatikthemen aus, das braucht man überall und da kann man auch viel beschleunigen oder viel noch verbessern, wenn man vom Anfang an halt dieses Mindset eines, ich sag mal, Softwareentwicklers hat, was wir auch schon ein bisschen bei uns bei Black Capture spüren. Und Ja, genau. So hat es halt erstmal angefangen. Dann hat sich ja das ganze Klimathema entwickelt. Ich dachte mir halt so, ja gut, ich meine, ich mache ja auch so viel fürs Klima. Ich weiß nicht, irgendwie fast aus mir selber heraus jetzt nicht wirklich, dass ich sage, okay, ich zwinge mich jetzt das zu machen. Sondern irgendwie ist es so, ja, das bin halt ich irgendwie. Also ich fahre ja schon immer gerne Fahrrad oder was jetzt auch hinzugekommen ist bei uns hier im Haushalt, ist, dass wir voll viel Essen retten, was eigentlich weggeschmissen wird. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man kein Einkommen hat, da spart man sehr viel Geld. Ne? Und natürlich verteilen wir das auch, aber man kann halt immer auch selber was nehmen. Ja, also irgendwie passte das so. Und ich habe halt irgendwann realisiert, okay, eigentlich würde ich schon gerne sowas im Thema Robotik machen oder auch wirklich was im Weltraum. Allerdings habe ich mir dann gesagt, okay, eigentlich muss man erstmal das Klimathema irgendwie lösen. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann ja einfach mal sagen, und das habe ich dann auch festgesetzt für mich, dass ich einfach die nächsten 10 Jahre mich irgendwie dafür einsetze. Und danach kann ich halt meine Hightech-Träume, sage ich mal, irgendwie ausleben, wie auch immer ich das machen werde. Da habe ich auch schon wilde Pläne und Ideen. Aber ja, so kam es halt. Und dann habe ich geguckt, okay, wo ist eine Lücke? Was kann ich vor allem als Softwareentwickler machen? Ne? Weil als Softwareentwickler jetzt mal so ganz traditionell kann man irgendwelche Aufklärungssachen machen oder Informationen zusammenstellen. Ja, das gibt's aber schon in einigen Fällen. Und ja, habe ich mir gesagt, okay, Carbon Capturing macht halt auch Sinn, weil ich persönlich habe auch sehr viel Interesse im Bereich Maschinenbau. Und ich weiß, dass ich das selber nicht machen werde. Also ich habe halt zu wenig Kenntnisse, aber allerdings ist das so ein Thema, der mich schon, ein Thema, das mich schon immer gereizt hat. Ja, und irgendwie hat das halt alles irgendwie zusammengepasst und deswegen hat sich das dann so hin entwickelt in das ganze Thema. Und ja. Genau, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
Ja, also den ersten Teil der Frage hast du perfekt beantwortet und der zweite Teil der Frage wäre jetzt gewesen, also vielleicht nochmal dahin, was gab es irgendwie für dich einen Schlüsselmoment? Also klar, du hast überlegt, ich will jetzt nochmal ein Startup machen, das haben wir jetzt verstanden und du hast dir dann auch die Zeit gelassen zu gucken, wo kann man was machen. Ich finde es auch übrigens sehr bemerkenswert, dass du sagst, ich habe mich jetzt selber persönlich die nächsten Jahre einem Thema verschrieben, was ich ein sehr cooles Mindset finde. Und ich meine, wir kennen uns ja auch privat, was jetzt viele Hörer vielleicht nicht so wissen. Und wir kennen uns auch schon sehr lange. Und da weiß ich ja, dass du, was das Mindset angeht, irgendwie ja sehr, sehr strong irgendwie da vorangehst, was ich cool finde. Aber gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du sagst irgendwie, ich habe jetzt was, ich habe, ja, weiß nicht, irgendeine Erkenntnis, weil es ist ja oft so, dass irgendwie ein Schlüsselmoment dafür sorgt, dass man sich plötzlich verändert. Also viele Leute sehen irgendwo etwas, konsumieren irgendwie eine Nachricht oder eine Dokumentation und sagen, shit, so kann es jetzt nicht weitergehen. Und ich sag mal, ich will jetzt gar nicht so weit irgendwie jetzt hier so ein Bias reinbringen, aber ich habe zum Beispiel jetzt im Urlaub das Buch von Bill Gates gelesen, was ja auch schon relativ lange draußen ist, ne? Und da habe ich mir dann auch bei manchen Stellen gedacht, so ja, ist ja doch schon relativ krass, wenn man das so vom Problem her sieht, also das, was jetzt auch deine Intention von Black Capture ist. Aber was war jetzt so bei dir irgendwie eine Schlüsselwoche oder so ein Schlüsselmoment, wo du sagst so, oh shit, Robotik mache ich in 10 Jahren, jetzt müssen wir erstmal Klima machen.
Ja, also wie gesagt, anfangs habe ich halt viel gelesen. Ich habe mir quasi gesagt, okay, ich werde jetzt eine Woche nur lesen, habe dann wirklich nur gelesen. Also morgens aufgestanden, gelesen, gegessen, ein bisschen geschlafen, also wie so ein Mönch schon fast eigentlich. Und ja, da kam auch das Buch von Bill Gates bezüglich des Klimawandels. Und das hat mir zunächst einmal so aufgezeigt, muss mal kurz überlegen, das ist ja auch schon ein bisschen her, also einmal, wie notwendig Lösungen sind und dass technische Lösungen eigentlich schon da sind, die halt nur ausgearbeitet werden müssen. Weil ich war halt vorher auch immer einer, ich habe gesagt, okay, wir müssen eigentlich nur auf Kernfusion warten, also das ist quasi eine Art sauber Energie zu erzeugen. Allerdings ist das halt eine sehr weite Zukunftstechnologie. Und das Buch hat mir mehr so gezeigt, okay, man kann mit den Mitteln von heute, die vielleicht hier und da weiter verbessert, schon den Klimawandel gut bekämpfen. Mir hat das Buch einfach auch gezeigt, dass sehr wenig gemacht wird und wie drastisch das ganze Thema ist, weil in dem Buch auch sehr gut die ganzen Folgen, wahrscheinlich nicht alle Folgen, aber sowas wie ja, die Insekten wandern hoch in den Norden, weil es da wärmer ist und dann haben wir hier Krankheiten oder halt Inseln, die verschwinden. Also alles, was man kennt, war halt alles nochmal im Buch so ein bisschen aufgearbeitet. Und das hat mir halt auch gezeigt, wie weitreichend das Ganze sein wird, kann, je nach Szenario natürlich. Das sind ja alles nur Szenarien. Kann schlimmer werden, kann noch schlimmer werden, kann, weiß man nicht. Also es wird auf jeden Fall schlimmer werden, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und ja, dann kam da auch so ein bisschen das Pragmatische aus dem Buch raus. Sowas wie, ja, wir haben ja Atomkraft, was man ja machen kann, ist, auch wenn das so verpönt ist, Atomkraftwerke bauen, die den Atommüll einfach konsumieren können. Ist ja eigentlich echt eine super Idee. Und dann war doch ein bisschen was mit Carbon Capturing, wo dann auch gesagt worden ist, ja, ist jetzt nicht so toll. Aber ist halt eine Lösung, die eigentlich funktioniert, wenn man die ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, dann bin ich halt so drauf gestoßen. Und was ich dann gemacht habe, ist auf edx.com, also edx.com, glaube ich, oder .org, da gibt es so Kurse. Da war von der Universität Edinburgh, also aus Schottland, eine Vorlesung oder eine Vorlesungsreihe zu Carbon Capturing, wo wirklich alles mal beleuchtet worden ist. Also nicht nur das Filtern an sich von CO2, sondern auch vor allem, weil das auch eine Geologie-Fachschaft war, wie man das Ganze entlagern kann, wie das funktioniert. Und ja, also da habe ich so einen breiten Blick bekommen. Ja, und da habe ich gesagt, okay, gar nicht mein Bereich, aber ganz ehrlich, kann man machen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also das waren, ich würde sagen, das Buch plus die Vorlesungsreihe hat mir da auf jeden Fall dann den Weg so ein bisschen gezeigt, würde ich sagen.
Okay, genau. Also wäre es wahrscheinlich auch so gewesen, dass du jetzt für dich dann diese verschiedenen Lösungsansätze dir durchrecherchiert hättest und du wärst früher oder später wahrscheinlich auf einem hängen geblieben. Jetzt hat dir Carbon Capturing am meisten zugesagt und deswegen verfolgst du das quasi weiter. Ich meine, Kernfusionsreaktor jetzt mitzuentwickeln, um das zu beschleunigen, ist wahrscheinlich jetzt nicht so trivial.
Das ist zu forschungslastig da. Also ich meine, man kann ja immer selber, das muss man auch ein bisschen bedenken, ne? Wenn man jetzt irgendwie eine wilde Idee hat, egal wer jetzt zuhört oder auch du, Noel, man wird ja technisch selber sowieso nicht viel umsetzen. Man kann ja auch viel Management machen. Es hört sich vielleicht so dumm an, Management, weil man vielleicht schlechtes Management vom Arbeitgeber oder sonst wo kennt. Aber das ist halt echt wichtig, ne? Dass man erstmal die Leute findet, den Vertrieb irgendwie gut macht und die ganze Strategieplanung. Also es ist halt auch wichtig. Du kannst nicht einfach Ingenieure zusammenschmeißen und sagen, okay, die forschen irgendwas und dann wird daraus ein Produkt. Also da wird vielleicht eine gute Lösung entwickelt, klar. Aber sehr wahrscheinlich ist da keiner drunter, der dann das Kaufmännische übernimmt oder irgendwie die Strategie dahinter macht. Und deswegen denke ich, dass eigentlich alles machen kann. Man muss halt nur die Leute irgendwie kennenlernen. Oder man hat Glück und hat per Gelegenheit irgendwie ihn kennengelernt und ist durch die Person inspiriert und sagt dann irgendwann, okay, lass mal was machen vielleicht. Ich kann das und das übernehmen. Du machst das Technische. Und ja. Das weiß ich leider wieder nicht, ob ich deine Frage beantwortet
habe. Doch, also jetzt hast du die Frage perfekt beantwortet und ich finde, also okay. Roland, wenn er jetzt zuhören würde, er würde Freudensprünge machen, weil du unser Credo einfach mal machen quasi wirklich in Perfektion jetzt auf die Straße gebracht hast, indem du, nachdem du das Problem erkannt hast, eine mögliche Lösung für dich entdeckt hast, einfach ins Doing gegangen bist und wie du schon selber sagst, man muss ja nicht alles können, man muss eigentlich nur die Vision auf die Straße bringen und auch irgendwie mit Leben füllen sozusagen. Jetzt hast du vorhin ja kurz in deiner Vorstellung schon angerissen, okay, dann hast du einfach mal irgendwie auf LinkedIn so voll pragmatisch irgendwie Leute angequatscht. Jetzt weiß ich ja aus dem Hintergrundgespräch, ihr seid ja zu zweit. Wie hast du da die zweite Person gefunden und was war vielleicht auch für dich jetzt dann der nächste logische Schritt? Also du hast dann diese Vorlesungen dir angehört, du hast dann verstanden, was man technologisch eventuell dann tun könnte. So, und jetzt hast du ja selbst gesagt, du bist irgendwie eher aus der Richtung Programmierung. Du hast ja da auch schon selber viel gemacht. Ja, programmieren kann man ja wahrscheinlich jetzt keine Membrantechnik, die du gerade auch schon kurz angerissen hast. Also wie bist du dann jetzt an den nächsten gekommen?
Ja, also man muss auch sagen, ich bin jetzt kein Experte in so Engineering oder so, aber ich habe da ein sehr großes Interesse und ein relativ breites Wissen. Ist jetzt nicht so, dass ich völlig ahnungslos irgendwo reingehe. Ne? Da bin ich auch kein Typ für. Also ich würde nie ohne komplett null Ahnung irgendwas machen, weil ich will mich da erstmal anlernen. Ich glaube, du kennst mich da ein bisschen. Also ich bin da immer so ein bisschen, genau. Ja, wie ich das gemacht habe, ja, das war auch eine große Lernkurve, weil ich habe erst gesagt, okay, ich brauche nicht Chemiker, so, was überhaupt nicht stimmte, aber in der Zeit habe ich halt nur Chemiker gesucht, habe dann hier die Uni Bonn angerufen, habe in Uni Köln angerufen und gefragt, so, ja, was kann man da machen? Also ich war so, bin da richtig naiv rangegangen, was eigentlich auch cool ist, weil man da halt auch so voll viel von lernt und vielleicht Dinge macht, die andere nicht machen würden, was dann aber ein Vorteil für einen ist. Mhm. Und dann habe ich da jemanden kennengelernt, der in Chemie promoviert hat und der hat mir dann so erklärt, nee, du brauchst keinen Chemiker, du brauchst einen Verfahrenstechniker und so. Und dann ging es halt so weiter. Dann habe ich Verfahrenstechniker gesucht und irgendwann halt die Christina bei LinkedIn gefunden. Und weil ich auch weiß, ist mit neuen Leuten, man muss die halt echt gut irgendwie kennenlernen und dass man halt jetzt auch nicht sagen kann, okay, du machst den Test und dann gucken wir, ob das passt. Ich das erstmal so gemacht, dass wir uns getroffen haben, natürlich vorher mal telefoniert, eine Stunde oder so, und dann haben wir uns getroffen, haben wir ein bisschen gesprochen und ja, irgendwann einfach gesagt, okay, das passt ungefähr, lass uns einfach mal zusammenarbeiten und wir gucken in ein paar Wochen, wie es dann ist. Und dann sind wir das so angegangen und nach ein paar Wochen habe ich dann gesagt, okay, ich würde sagen, das passt. Habe natürlich auch vorher eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen, weil das leider in dem ganzen Industriebereich so ist. Da geht es viel darum, irgendwie Geheimnisse zu halten, weil es ein bisschen schwierig ist, sonst irgendwie, anders als bei Software, das, also man kann auf die Nase fallen, habe ich so ein bisschen gelernt, muss man so ein bisschen gucken. Und so ging es dann los halt. Also wir haben halt viel so ein Probearbeiten zusammen gemacht, was auch würde ich jedem empfehlen, nicht einfach gerade in Zeiten von Hackathons nicht einmal zu sagen, okay, wir haben uns über das Wochenende kennengelernt und wir machen jetzt ein Team und gründen was, sondern echt ein paar Wochen zusammenzuarbeiten und einfach zu gucken, ob das läuft, weil mit denen muss man halt womöglich bis so 10 Jahre oder so noch oder noch länger zusammenarbeiten. Und so habe ich sie dann gefunden. Was Ähnliches habe ich dann auch mit anderen Bereichen gemacht. Da haben wir jetzt auch gerade jemanden im Gespräch, der die Forschung vielleicht übernehmen könnte. Und es geht halt so langsam. Ne? Die Herausforderung ist halt auch, in so einem kleinen Team irgendwie vor anderen Parteien professionell zu wirken, weil es ist halt immer, wir sind halt so zweit, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man auf, ich sehe es immer so, also teilweise sehe ich mich in Situationen, wo zwei Welten aufeinandertreffen. Einmal die Startup-Welt, wo wir halt irgendwie pragmatisch auch irgendwie versuchen, das auf die Beine zu kriegen, und dann ist ja die andere Seite, die erstmal gefühlt am liebsten einen 100-seitigen Businessplan sehen will oder so. Da muss man halt auch ein bisschen filtern, mit wem es überhaupt Sinn macht zu sprechen.
Ja. Okay, jetzt seid ihr jetzt kennengelernt. Ja, okay, finde ich auch wieder cool, sehr pragmatisch und auch natürlich, ich denke mal, das klingt jetzt relativ nach einer schnellen Lösung, da hast du halt dann jemanden gefunden, aber ich glaube, was würdest du sagen, wie lange hat dieser Prozess jetzt gedauert von Martin alleine mit einer Idee bis zwei Leute, die die Idee beide jetzt verfolgen?
Ja, ich glaube, es hat so 2 bis 3 Monate gedauert tatsächlich. Danach mit Christina, so dieser ganze Kennenlernprozess, würde ich sagen 2 Monate ungefähr, 6 Wochen oder 8 Wochen und so lief das dann halt ab, ja. Also okay, und das sind auch alle voll cool, wenn ich sage, ja, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Und ich sage, hä, was, warum, wie krass ist das? Also die freuen sich da schon fast, weil das einfach so simpel eigentlich ist. Aber ja, es hat halt geklappt. Ne? Ja.
Ja, also das ist ja auch, also ich würde jetzt mal sagen, so aus dem, was ich irgendwie schon gelesen oder gehört habe, sind irgendwie viele Startups, die sich über solche Zufälle, Umwege eher kennengelernt haben, erfolgreicher und nachhaltiger zusammen im Team, als wenn man jetzt aus dem Umfeld oder irgendwie über sehr nahe Kontakte was findet. Also finde ich sehr cool.
Zum Beispiel das weiß ich auch. Deswegen habe ich so gemacht.
Ja, also
am besten auch bei Medipi. Arbeitskollegen. Genau, Arbeitskollegen.
Genau. Auch noch. Bei Medipi zum Beispiel, da sind die Gründer eben auch durch Zufall zusammengewürfelt und ich glaube, das macht auch eine Stärke von dem Team aus. Da haben wir auch mal hier eine Podcast-Folge, ein Interview mit dem Frank gemacht von Medipi. Ja, und dann habt ihr jetzt sozusagen euer Team gefunden und das ist ja jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Monate her, als dann dieser Prozess Teambuilding ja nicht mal erstmal abgeschlossen war. Jetzt sucht ihr einen Dritten und beziehungsweise ihr sucht ja wahrscheinlich noch mehr Leute und hast du gerade von Businessplan gesprochen und ich meine, da wollen ja jetzt wahrscheinlich alle Investoren irgendwie direkt sehen, wann kriegen wir den ersten Euro. Aber erzähl doch vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr zur Lösung. Du hast gesagt, das ist ja CO2, Membran, irgendwas. Also im Vorfeld, da hast du mir das ja auch erzählt und dadurch, dass ich das Buch jetzt im Urlaub gelesen habe vor 6 Wochen, habe ich jetzt auch so leicht verstanden, was es sein könnte. Aber jetzt bist du natürlich da irgendwie derjenige, der voll drin ist in dem Thema. Also stell uns doch vielleicht nochmal jetzt eure Lösung für das, vielleicht erster Teil der Frage, Lösung für das Klimaproblem. Warum ist genau das relevant? Und zweitens dann, wie funktioniert's?
Okay, ja, ich fange lieber doch mal bei dem Problem an, um das ein bisschen ganz zu verstehen. Also, in der Industrie werden viele Abgase erzeugt und da sind sehr viele Sachen drin und auch sehr viel CO2 teilweise. Und das ist bei der Zementherstellung so, bei der Stahlherstellung, Glas, Papier, Plastik, Chemikalien, aber auch Öl, Gas, Kohle. Und Ja, hier ist das Problem, man kann jetzt nicht sagen, okay, Energiewende löst das Problem, denn wenn man jetzt sagt, okay, die ganzen Industrien, die ich jetzt gerade genannt habe, man muss sich nicht alle merken, paar hat man sicherlich jetzt verhalten, nutzen jetzt, sagen wir jetzt mal Solarstrom, wenn es funktionieren würde, permanent Solarstrom. Hier ist das Problem allerdings, gut, Gas und Kohle könnte wegfallen, das ist auch gar nicht unser Fokus bei Black Capture übrigens, wir konzentrieren uns auf andere Gase. Ja, bei Stahl zum Beispiel. Also Strom wird erzeugt, um das zu erhitzen, weil da wird viel Erhitzung benötigt. Die Sache ist aber, da ist ein, wenn man Stahl erzeugt, genauso wie bei Zement und anderen Stoffen, da ist ein grundlegender chemischer Prozess, der dafür verantwortlich ist, dass CO2 entsteht. Und bei Zement ist das beispielsweise so, dass über eine halbe Tonne CO2 entsteht, wenn man eine Tonne Zement produziert. Und ein großer Teil von dieser über halben Tonne CO2 ist bedingt durch diese grundlegende chemische Reaktion. So, und man kann jetzt nicht ad hoc sagen sofort, okay, wir machen kein Zement mehr, weil Zement ist so am Boom aktuell und das wird auch sehr lange noch da sein. Genauso wie Stahl, Glas und andere Stoffe. Und hier ist das Problem, okay, wie löst man das? Und was ich so ein bisschen herausgefunden habe, hier wird nicht so viel gemacht und wenn es gemacht wird, dann eher mit so sehr klassischen Lösungen, die sehr teuer sind und auch eher alles so im Forschungsspektrum und ja, also nicht wirklich was Kommerzielles. Die Sache ist auch, man kann nicht sagen, okay, wir lösen jetzt das Thema Zement und dann gibt es kein Zement mehr und dann gibt es auch kein CO2 mehr aus der Zementindustrie. Aber das Problem ist gut, dasselbe muss ja mit Stahl, mit Glas, Polymeren, Grundchemikalien machen und allein schon Grundchemikalien sind ja verschiedenste Chemikalien, die da CO2 erzeugen durch grundlegende chemische Prozesse, die sich nicht austauschen lassen. Und was hier vielleicht ein bisschen Sinn macht, ist, okay, eine Lösung zu finden, die alle Bereiche ein bisschen abdecken könnte. Und hier finde ich persönlich und wir von Black Capture ist Carbon Capturing eigentlich die einzige Lösung, um das zu stoppen, dass CO2 aus gerade diesen Industrien entsteht, die grundlegende chemikalische Verfahren haben, die CO2 erzeugen. Genau, und wir fokussieren uns aktuell nur auf die Zementindustrie, weil da das Problem am größten auch ist mit CO2. Da entsteht so viel CO2 einfach durch diese Prozesse. Und ja, was kann man da machen? Also, was passiert aktuell? Aktuell ist es noch, oder zumindest in der Vergangenheit war es rentabel zu sagen, das CO2 geht in die Atmosphäre, interessiert keinen. Wir brauchen keine Sondergenehmigung, man darf es machen, man muss es melden, aber man kann es einfach machen. Das Problem ist allerdings, dass das Ausstoßen von CO2 immer teurer wird für die Industrie. Bleiben wir jetzt mal bei der Zementindustrie. Also für Zement wird es immer teurer. Wir sind jetzt schon bei über 50 Euro die Tonne CO2, um es in die Atmosphäre zu emittieren. Der Preis steigt. So, was man jetzt hier hat, ist zum einen ein unvorhersehbares Kostenrisiko für die Industrie und einfach der Fakt, dass CO2 in die Atmosphäre zu emittieren sich einfach nicht mehr rentiert. Das macht immer mehr keinen Sinn einfach. Die Zementindustrie generell hat echt große Probleme, importiert teilweise CO2 aus dem Ausland, um nicht mehr so viel Zement in Deutschland produzieren zu müssen, aber trotzdem zu verkaufen. Am liebsten würden die das, haben wir gehört, teilweise nur machen. Allerdings wären die dann kein Zementhersteller mehr. Die möchten natürlich den Status eines Zementherstellers haben. Die wissen nicht, was in 10 Jahren mit denen ist, ob die schließen müssen. Wenn keine Lösung existiert, müssen die schließen, weil das ist einfach viel zu teuer. Und alleine schon der Fakt, dass sie teilweise Zement aus dem Ausland importieren, finde ich schon ziemlich heftig. Weil ja, hinzu kommen noch die Stromkosten sind immer höher, was die Kosten für die Produktion immer noch erhöht. Das heißt, die müssen Stromkosten zahlen, die immer steigen. Also sagen wir mal, die schwanken. Aber die müssen auf jeden Fall Kosten bezahlen, um CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Welche steigen? Und hier macht es Sinn, zu sagen, okay, aus dem Abgas kann man das CO2 herausfiltern. Ich muss mich mal eben kurz räuspern, Moment. Aus dem Abgas kann man das CO2 herausfiltern, indem man das Abgas, was eigentlich in die Atmosphäre geht, einmal kurz umleitet in eine Filtermaschine, die eben das CO2 herausfiltert. Das hat dann den Sinn, dass man das restliche Abgas ohne CO2 weiterhin in die Atmosphäre emittieren kann. Allerdings, das CO2 ist abgefangen. Ja, und dieses CO2 kann man dann verwerten, aber was wahrscheinlich zum größten Teil in der Zukunft passieren wird, endgelagert. Warum endgelagert? Weil es gibt so viel CO2, man kann nicht so viel, also man kann nicht alles verwerten, das ist einfach, das sind übelste Mengen. Und bei dieser Vorlesungsreihe aus der Uni Schottland wurde so gesagt, beim besten Willen, wenn wirklich alles passt, wären das vielleicht 12% aller CO2-Emissionen, die man abfangen würde, könnte man verwerten. Verwerten heißt dann sowas wie, man kann das in Zement hineintun, man kann es zum Beispiel für Polymerherstellung verwenden oder viele andere Dinge. Hier ist aber das Problem bei der Verwertung, gut, nach 10 Jahren oder sagen wir mal unter 100 Jahren geht das vielleicht wieder in die Atmosphäre, weil man das halt für irgendwelche schnelllebigen Dinge verwendet. Das ist natürlich auch ein Punkt, warum Endlagerung da Sinn macht. Deswegen gehen wir davon aus, dass Endlagerung ein großes Thema sein wird. Nichtsdestotrotz gehen wir beide Schienen, dass wir Partner finden für die Verwertung und für die Endlagerung. Wir fokussieren uns allerdings auf diese Filtermaschine. Und was wir hier zu lösen versuchen, ist, dieses Filtern rentabel zu machen. Denn es gibt schon so Filtergeräte, allerdings sind die extrem riesig, extremst teuer bei der Anschaffung, wartungsintensiv, da muss Personal geschult werden, damit diese Maschine läuft. Und der Betrieb ist halt auch teuer, weil sehr viel Strom erzeugt wird. Grundlegend, weil viel erhitzt und wieder abgekühlt werden muss. Und Erhitzung und Abkühlung ist meistens sehr teuer, wenn man nicht irgendwie passiv von irgendwo außen irgendwie Hitze bekommt. Aber nichtsdestotrotz muss man es abkühlen und Abkühlung ist halt immer teurer als Erhitzung. By the way. Interessanter Fakt. Genau. Was wir machen ist, wir fokussieren uns auf Membranen. Man kann sich das vorstellen wie Siebe, die auf Molekularbasis quasi CO2 herausfiltern können. Das heißt, man stellt sich ein Sieb vor, da ist, man tut da Sand rein und die groben oder die Sandkörner mit einer speziellen Form kommen nicht durch, aber die Sandkörner mit einer gewissen Form kommen durch. So, das ist das Membranprinzip. Das Ganze funktioniert, indem man ordentlich Druck macht, sodass quasi das Abgas in die Membran hineingedrückt wird und das CO2 geht halt durch und das andere muss halt woanders hin. Dieser Prozess ist deutlich simpler, alleine schon vom Aufbau her. Allerdings ist der Betrieb voraussichtlich auch viel kostengünstiger als bei anderen Alternativen. Ja, da gibt's aber auch schon Membranen. Allerdings sind die aus Polymeren, das heißt aus Plastik. Hier ist das Problem in Hinsicht auf Zementindustrie, die würden kaputt gehen, weil der Abgasstrom sehr heiß ist. Wir fokussieren uns deshalb auf Membranen, die quasi, ich nenne es mal leinhaft, aus Kristallen bestehen, die extrem robust sind, die schmelzen auch nicht so schnell und wenn die schmelzen, haben die sogar bessere Filtereigenschaften. Das ist, die gehen halt nicht kaputt am Ende, das ist halt die Hauptsache. Und die halten auch 400 Grad aus, das geht alles. Und das ist ein Bereich, der überhaupt nicht beachtet wird. Das ist voll vernachlässigt. Und da sehen wir uns halt, dass wir diese Technologie voranschreiten und somit vielleicht sogar in Zukunft zukünftig eine technologische Marktführerschaft erlangen können, wenn wir halt wirklich diese Filterkomponente ausgereift umsetzen können. Weil die Kosten deutlich, deutlich geringer sind als bei anderen Filtermethoden. Mhm. Und auch, es sind nicht nur Kosten, sondern vor allem auch, es ist einfach simpel, diese Umsetzung ist simpel. Wir wollen das in Schiffscontainern bauen und das heißt, man tut diesen Schiffscontainer fertig gebaut auf einen LKW, fährt zum Gelände, baut es auf, der Kunde hat wenig Montagezeit und wenig Platz wird voraussichtlich benötigt und das ist so unsere Lösung tatsächlich, also dass wir dann in diesen Schiffsmodulen bauen. Das hat auch noch einen Sinn, dass wir sagen können, okay, wenn der Kunde noch mehr Abgas verarbeiten will, schalten wir einfach 2 Schiffscontainer zusammen. Und das macht diese ganze Produktion viel simpler, weil die sehr gut standardisiert werden kann. Und da kommen noch viele andere Dinge. Also ich habe Transport genannt, das Fundament kann standardisiert gebaut werden und man braucht kein spezielles Fundament, weil bei einer Lösung hast du riesige Türme, die gehen echt 50 Meter hoch und dann geht da so eine chemische Lösung als Nebel herunter, um das CO2 einzufangen. Diese Lösung muss dann erhitzt werden und diese Lösung muss man irgendwann austauschen, was dann am Ende ein problematischer Abfallstoff ist, was teuer in der Entsorgung ist und halt auch nicht umweltfreundlich. Und worauf wir uns auch fokussieren, ist, dass wir, ich sag mal, uns sehr nachhaltig verhalten. Ich habe ja schon gesagt, wir werden uns nicht auf Gas, Öl und Kohle fokussieren, weil ich denke, Gas, Öl und Kohle wird es immer geben, also sehr lange zumindest. Allerdings wird der Markt sicherlich kleiner werden durch die Energiewende. Und gerade diese Emissionen, die aus diesen grundlegenden chemischen Reaktionen kommen, man nennt die Prozessemissionen, das ist halt eigentlich der Painpoint bei der Industrie, was zu lösen ist, um den Klimawandel, sagen wir mal, ein bisschen auszubremsen. Und genau, das ist so unser Ziel, die Industrie CO2-neutral zu machen, mit dem Fokus auf diese Prozessemissionen.
Ja. Okay, so, ja, also sehr grundlegend. Sehr cool, habe ich auch alles verstanden. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die beiden Hälften deiner Ausführungen nochmal im Detail kommen. Also ich habe mal vor das war vor Corona, vielleicht war es echt vor 3 Jahren oder so, da habe ich mal einen Bericht gelesen aus so einem Magazin, da hat irgendwie ein Architekt halt genau erzählt, das war mir bis dahin überhaupt nicht klar und ich glaube auch vielen Zuhörern hier heute ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal klar geworden, dass die Baumaterialien oder was du halt gerade sagst, diese Industrie-Teilbereiche, also Glas, ne, du hast ja alles gerade genannt, dass wir die irgendwie alle so im Alltag haben und denken dann immer, naja, das kann man irgendwie das Endprodukt kann man CO2-neutral machen, aber es fängt ja schon irgendwie viel früher an. Und in diesem Bericht ging es halt genau, wie du sagtest, auch um Zement. Ich weiß nicht, hast du da gerade eine ungefähre Prozentangabe, wie viel das vom Gesamt-CO2 der Welt ist? Also ich meine, war das irgendwas 15% oder so, diese Baubranche, Zementbranche? Kann man das sagen? Hast du da eine Zahl?
Das habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich öffne gerade die Zahlen. Also weltweit sind es auf jeden Fall über 2 Milliarden Tonnen an CO2 durch die Zementherstellung alleine. Und ich kann jetzt nicht genau sehen, weil ich hier eine logarithmische Skalierung habe. Ich kann es gerade nicht abzählen, aber auf jeden Fall weltweit sind es über 2 Milliarden Tonnen
an CO2. Okay, also auf jeden Fall ein merklicher Zuwachs. Vor allem die Weltbevölkerung wird im Moment ja auch nicht unbedingt weniger. Die Menschen in anderen Nationen und Ländern rücken immer weiter in die Mittelschicht auf. Das heißt, auch da wird gebaut. Ich glaube, das ist unbestreitbar. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt hast du gerade gesagt, in der Produktion müssen die Zementhersteller sozusagen eine Strafe dafür zahlen, wenn sie CO2 emittieren. Jetzt bin ich nicht ganz so bewandert, was die weltweite Gesetzeslage angeht. Ist das in allen Ländern schon der Fall? Oder könnten die einfach sagen, wir sind jetzt so egoistisch, ist mir egal, wenn ich jetzt in Europa CO2 als CO2-Emittent Strafe zahlen muss, also 50 Euro pro Tonne CO2, hast du gerade gesagt, ist aktuell ungefähr. Dann gehe ich halt einfach nach, keine Ahnung wohin, irgendwo an den anderen Zipfel der Welt und baue mein Zementwerk halt dahin.
Genau. Okay. Also genau. Kann man aktuell machen, geht auch, weil es kein Problem, natürlich Transportkosten und so hat man. Allerdings ist gerade so im Gespräch in der Bundesregierung, dass man, Carbon Offsetting umsetzen möchte. Das heißt, wenn man aus dem Ausland CO2 emittierende Produkte importieren möchte, dass man quasi dann so eine Zollgebühr drauf erhebt, die dann vielleicht sogar den CO2-Preis spiegelt. Und dementsprechend macht es dann keinen Sinn zu sagen, okay, wir holen jetzt die Dinge aus dem EU-Ausland. Und aktuell geht's noch. Allerdings suchen trotzdem viele Fabriken jetzt schon nach Lösungen, weil ja, die es trotzdem nicht möchten, dass das Gelände geschlossen wird. Ne? Und ich meine, das hat auch viel mit Arbeitsplätzen zu tun. Ne? Und also es ist sehr problematisch. Was man sagen kann ist, also wir konzentrieren uns erstmal auf Deutschland, und wollen, wenn dann EU-weit agieren, weil hier ist die Situation sicher reguliert, sage ich mal. Also hier weiß man, okay, hier ist der CO2-Preis, der bleibt auch so, beziehungsweise der steigt, mit bleiben meine ich, der geht nicht weg. Und genau, also in Zukunft wird es sicherlich so sein, dass es auch keinen Sinn macht, diese Produkte zu importieren, weil da eben die CO2-Steuer oder wie man es immer nennen will, Zollgebühren draufkommen werden. Aber hier ist so ein guter Punkt. Das Ganze ist ein bisschen getrieben vom Staat tatsächlich, das ganze Geschäftsmodell. Ne? Also man ist schon abhängig davon, dass die CO2-Preise da sind. Ist jetzt kein freier Markt, ist reguliert. Ne? Aber trotzdem gehen wir davon aus, dass sie nicht weggehen, diese CO2-Preise. Dass sie sicherlich noch sehr stark ansteigen werden. Da gibt es Prognosen, wo es teilweise bei 120 Euro sein könnte in ein, zwei Jahren. Der Preis ist ja auch extremst gestiegen. Ne? Letztes Jahr war der, ich weiß gar nicht, bei 30 Euro und jetzt ist er schon bei 50. Also das steigt so rasant an. Und das meine ich auch mit diesen unvorhersehbaren Kosten. Das ist halt ein riesen Kostenrisiko für die Industrie. Und die Industrie ist halt auch eher so konservativ und will eigentlich alles sicher haben. Ne? Also das ist halt eine sehr unangenehme Situation auch für die Industrie tatsächlich. Genau.
Das heißt also, die Nachfrage oder sozusagen der Druck, so vorsichtig, der auf euch lastet, schnell eine Lösung anzubieten, der wächst natürlich mit jedem Jahr, wo die Preise steigen, denke ich mal. Und du hattest auch gerade gesagt, dass für euch natürlich Deutschland, Europa insoweit wichtig ist, weil es noch einigermaßen reguliert ist. Also auch das finde ich auch ein spannender Fakt, weil ich glaube, wenn man so an Startups denkt, dann denkt man meistens, denen ist ja eigentlich egal, wo sie es machen, Hauptsache sie machen das. Aber euch spielt natürlich jetzt bei dem Thema, finde ich auch nochmal wichtig, dass ihr zu unterstreichen, eine große Rolle, dass man halt die Regulation in dem Umfeld hat, wo ihr jetzt agiert. Vielleicht können wir einen kleinen Exkurs machen zu diesem Thema CO2 Preis, beziehungsweise ich habe mal gehört, da bin ich aber auch nicht so tief drin, ne? Es gibt ja auch diesen Zertifikatehandel, das heißt also, ich könnte jetzt als Zementhersteller ja, glaube ich, auch Zertifikate kaufen und damit dann den Preis drücken. Also gibt es da sowas in dir? Habe ich das falsch verstanden? Kannst du da was zu sagen? Also könnte es, also das wäre jetzt die Frage, könnte es theoretisch sein, dass irgendwelche Menschen CO2-Zertifikate an einen Zementhersteller günstiger verkaufen, als der Emissionspreis wäre, sodass der dann sagt, naja, ich baue trotzdem keine Membran ein, ich kümmere mich trotzdem nicht um mein CO2, ich kaufe einfach irgendwo von irgendwelchen Leuten Zertifikate. Also ich glaube, Tesla verkauft ja, glaube ich, Zertifikate, da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, aber kannst du vielleicht irgendwie mal da ganz kurz für die Zuhörer auch für mich erläutern, welche die Rolle die Zertifikate noch spielen?
Das Thema Zertifikate ist ein bisschen komplex. Ich habe da auch einen Überblick, nur jetzt kein tiefes Wissen. Ist einfach nicht nötig, jetzt ein ultratiefes Wissen zu haben. Allerdings sieht das so aus. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Zementfabrik. Die hat damit bestimmt, wie viel CO2 emittiert wird an Zeitpunkt A, sagen wir mal. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir wissen, Zement ist sehr CO2-lastig, ihr könnt da gerade nicht viel machen, Technik ist noch nicht da. 80% dieser CO2-Zertifikate, sagen wir jetzt mal ungefähr, sind kostenlos, 20% müsst ihr zahlen. So, 20% müssen die quasi zahlen. Soweit ich weiß, können, wenn die mehr bräuchten, müssen die diese ersteigern. Und da gibt es so eine Handelsplattform, die ungefähr so ein bisschen aussieht wie eine Börse von außen. Man muss sich da registrieren und relativ oft, also ich weiß nicht, was die Bedingungen sind, um da registriert zu sein, allerdings kann man sich da registrieren. So. Und ja, da müssen die sich halt jedes Mal darum kümmern, dass die CO2-Zertifikate gekauft werden. Was ich weiß, ist, dass die Industrie schon vor Jahren gesehen hat, die Preise werden explodieren. Die haben schon, also die haben noch Zertifikate von vor 5, 6 Jahren, die sehr günstig waren. Haben aber jetzt das Problem, ja, die gehen langsam aus und die müssen halt irgendwie die CO2-Zertifikate besorgen. Natürlich kann es passieren, vor allem, wenn sich vielleicht irgendwelche Betriebsleiter absprechen, aber das ist, denke ich, sehr unrealistisch, dass man sagt, okay, wir können ja für 10 Euro die Tonne jetzt die CO2-Zertifikate verkaufen. Ich sehe das nicht, dass sie es machen würden, weil sie können es halt teurer verkaufen, wenn sie wollen. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie da diese Direktpreise wären, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das so stark verwendet wird. Allerdings hast du recht auch mit Tesla. Firmen, die weniger CO2 verbrauchen, als sie Zertifikate kriegen, also in dem Fall diese 80% zum Beispiel, können diese Zertifikate weiterverkaufen und damit Geld machen. Das heißt, sie haben dann nochmal ein Incentive, quasi CO2 zu sparen. Also ich quasi, ja.
Ja, um das an die Börse zu verkaufen. Genau, ja, klar. Das ist
Genau. Ja, aber das ist halt ein in sich geschlossenes System, ne? Weil, okay, der Zementhersteller kann sagen, okay, dann schließ mal die Filteranlage an, dann verkaufe ich die Zertifikate, dann macht er ja auch mehr Geld mit. Also das ist halt auch vorteilhaft für ihn. Ich denke auch, also dass es nicht so ultra viel Sinn macht, vor allem langfristig zu sagen, okay, wir fuchsen uns da irgendwie durch und holen uns irgendwie durch Drittanbieter irgendwie CO2-Zertifikate, weil das ja natürlich alles ein Akt ist, ne, das irgendwie umzusetzen. Also es ist ja auch nicht nur, die müssen das bezahlen, da muss sich ja wirklich eine Person drum kümmern, die sich da komplett eingelesen hat, die das ganze System verstanden hat und die regelmäßig dafür sorgt, dass sie zu guten Zeitpunkten CO2-Zertifikate kauft. Also das ist halt auch ein Riesenakt. Ich denke auch, dass viele Unternehmen darauf keine Lust haben, gerade mittelständische, wo wir uns drauf fokussieren. Also wir sind jetzt nicht auf Großkonzerne aus oder so, sondern auf kleinere Fabriken, die bis zu 500.000 bis 600.000 Tonnen CO2 im Jahr emittieren. Und da fehlen auch die Ressourcen zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Vollzeitstelle für CO2-Zertifikate oder sonst was. Also das ist einfach ein Thema, da will keiner mit was zu tun haben. Eine Aussage von einem quasi Gesprächspartner, er sagte, ja, wir sind ja hier dem CO2-Preis unterworfen, das möchte ich gerne ändern. Also da sieht man vielleicht so ein bisschen auch die Einstellung, die da ist. Also man will einfach davon loskommen und sich wieder aufs Kerngeschäft fokussieren.
Okay, ja, genau. Ich stelle mir das auch für einen Unternehmer oder ehrlich gesagt für jede Industrie im Moment ziemlich schwierig vor. Also im Grunde werden sie ja so ein bisschen gegängelt, einerseits von der Gesetzeslage, andererseits natürlich auch von dem, was ja für alle jetzt mittlerweile eindeutig ist, wir müssen irgendwas ändern, damit das mit dem Klima nicht im Bach runtergeht. Und ich glaube, jetzt hat man auch die verschiedenen Parameter sehr gut verstanden. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Jetzt versuche ich mir die ganze Zeit im Hintergrund einen Vergleich herzuleiten, weil ihr ja schon, wenn das funktioniert und wenn das finalisiert, umgesetzt und verkaufsfertig ist, habt ihr quasi ein Tool erfunden, was ja eigentlich jeder, der so halbwegs clever ist und der jetzt nicht diese hohen CO2-Preise an die Käufer weitergeben möchte und der auch moralisch sozusagen noch in seinem Kompass was für die Nachwelt tun möchte, der ja an euch nicht vorbeikommt. Also im Grunde kann man sagen, ne, wenn's, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt passend ist, aber wenn Menschen irgendwie verderbliche Waren haben, dann müssen sie die einfrieren oder in den Kühlschrank tun und ihr seid diejenigen, die jetzt irgendwie den Kühlschrank erfunden haben und wie sozusagen euer Produkt haben wir jetzt verstanden, wie das funktioniert. Wie würdest du sagen, sind jetzt sozusagen die nächsten Schritte A in der Forschung und Entwicklung dieses Teils? Weil ich glaube, jetzt kommen wir auch zu dem weiteren Themenkomplex, wo sich jetzt die zwei Fragen anschließen. Also einmal, wie geht's jetzt weiter, das zu entwickeln? Erstens. Und zweitens, vielleicht kann man das auch vorher beantworten. Das CO2 muss ja gebunden werden, hast du gerade gesagt. Und das wusste ich jetzt auch nicht. Das habe ich erst auch wieder vor ein paar Wochen in einem anderen Buch gelesen. Wenn ich jetzt einen Baum pflanze, dann oder Leute pflanzen jetzt Wälder wie verrückt, dann speichern die CO2. Aber wenn ich die Dinger irgendwann verfeuere, dann ist sozusagen das ganze CO2 wieder in der Atmosphäre. Und man hat im Grunde nichts gewonnen. Das heißt also auch bei euch, angenommen, da kommen jetzt, um das jetzt mal plastisch zu sagen, da kommen jetzt irgendwelche großen, wie man das kennt von den Heuballen, da kommen jetzt bei euch CO2-Ballen hinten raus. Wenn ich die aber jetzt irgendwie beschädige und freisetze, dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, ich muss sie wahrscheinlich irgendwie vergraben. Das würde ich jetzt gerade so sagen. So wie man Atommüll irgendwie im Salzspeicher einlagert, müsste man irgendwie unter die Erdkruste euer CO2 dann packen, was ihr gebunden habt. Deswegen, also vielleicht nochmal zu diesen beiden Themenkomplexen. Euer Gerät funkt angenommen. Wir haben jetzt das Gerät funktioniert. Ihr habt das jetzt gestern angeschlossen. Heute kommen die ersten CO2-Ballen. Du kannst ja gar nicht sagen, wie es richtig vielleicht heißt. Kommen hinten raus. Was macht ihr damit? Und wie weit seid ihr damit, dass ihr jetzt die erste Maschine anschmeißen könnt? Oder wie ist so ein bisschen so dieser Horizont? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, die Zuhörer auch nach dem Gespräch bisher.
Okay.
Sehr spannend also auf jeden Fall.
Ja, okay. Also ich kann gerne mal loslegen. Das CO2 ist gefiltert, so effizient, wie es aktuell überhaupt geht durch unsere Lösung. Und das CO2 ist dann in Gasform da. Es kann auch sogar flüssig sein. Da muss man natürlich noch schauen, wie man das quasi zwischenlagern muss. Ist auch ein Thema. Wenn es flüssig ist, wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass es stark gekühlt werden muss und unter sehr, sehr hohem Druck sein muss. Aber das sind alles so Themen, die wir noch absprechen müssen. Also das ist auch ein Bereich, den wir gar nicht machen wollen, weil es einfach nochmal so viel riesiger ist als nur das Filtern. Nichtsdestotrotz sind wir schon dabei, mit anderen Startups und Unternehmen in Kontakt zu treten, die sich genau auf die CO2-Verwertung fokussieren. Und man hat es halt als Gas. Das heißt, man muss irgendwie sich darum kümmern, dass das Gas nicht wieder austritt. Ne? Da gibt es dann verschiedene erstmal Transportwege. Pipeline wäre die günstigste, zumindest im Betrieb. Und wenn sich das natürlich lohnt, je nach Standort. Und dann gibt es auch LKWs, Schiffe. Und ich meine, das war es schon tatsächlich. Oder man sagt tatsächlich, man verwertet das im Gelände. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Chemiepark hat, kann man das CO2 natürlich direkt für irgendwas anderes verwenden. Und reines CO2 ist teilweise in der Chemieindustrie sogar sehr gefragt, nicht wegen dem Klimawandel, einfach weil es eine ganz normale, grundlegende chemischer Stoff ist, der hier und da auch in Produktion verwendet wird. Und ja, so würde das dann halt aussehen. Also wahrscheinlich muss man es vielleicht zwischenlagern und wenn es passt, eine Pipeline hinlegen, die dann entweder zu einem Verwerter führt oder halt in Deutschland sicherlich in die Nordsee, unter die Nordsee gepumpt wird, wo ja das CO2 dann entgelagert wird.
Okay,
zum jetzt, Thema Endlager, ja?
Ja, jetzt hast du gesagt, vorhin ja 12% ungefähr könnte man wiederverwerten. Jetzt weiß ich, also ich glaube, bei dem klassischen Bier nach Reinheitsgebot ist dann nicht auch ist das doch CO2 zugesetzt, wenn man das gezapft bekommt, ne?
Ja,
genau. Also das wäre jetzt theoretisch wäre das ein Industriezweig, der jetzt, also ich sag mal Königspilsner in Duisburg, die sagen jetzt hier alles klar, wir wollen jetzt hier von irgendeinem Chemiekonzern aus NRW oder auch aus Duisburg einfach dann das von Carbon Black Capture sozusagen abgefilterte CO2 kaufen wir jetzt und pumpen das in unsere Bierfässer rein. Also das wäre jetzt irgendwie theoretisch eine Möglichkeit, also einer von vielen wahrscheinlich. Und jetzt hast du gerade
ja. Ist halt sinnlos, ne? Also geht halt weniger Atmosphäre. Also Kohlensäure ist wirklich so, dass das klar ist, cool, kann man auch machen, aber so, wenn man nur auf das Thema Klimawandel schaut, ist halt so, ja, das bringt halt nichts, ne?
Okay, ja, das ist halt wahrscheinlich
sagen, so. Das ist ein Kreislauf, aber wir brauchen gerade keinen Kreislauf. Wir müssen das CO2 in die Erde bringen oder so verwerten, dass es halt permanent erstmal bleibt, weil wir haben zu viel CO2 in der Luft, so da bringen jetzt gerade keine Kreisläufe was. Natürlich muss man das auch entwickeln. Es ist aber eher ein Zukunftsthema für die 30, 40 Jahre, also in 30, 40 Jahren würde ich das sagen. Aktuell ist halt irgendwie der Faktor Stöpsel rein, CO2 minimieren. Dann hoffentlich funktioniert das ganze CO2 aus der Atmosphäre rausziehen, wo sich auch andere Startups drum kümmern. Und dann erstmal den Pegel wieder runterbringen. Kreisläufe, klar, schön und gut, aber das ist halt nicht das Kernproblem, was dann gelöst wird. Also ja.
Okay, und meine zweite Frage, die jetzt gerade aufgekommen ist, also ich bin wirklich jetzt überrascht, dass es flüssig ist. Ich habe aber auch von Chemie so gut wie gar keine Ahnung.
Kann aber auch Gas sein, wie gesagt, ne? Gas oder flüssig kann man.
Okay, aber es ist jetzt irgendwie doch nicht fest. Also ich hätte mir jetzt eigentlich, in meiner Vorstellung war das ein schöner Feststoff, der da rauskommt, den man relativ easy dann irgendwo vergraben kann. Die Vorstellung kommt jetzt aber bei mir auch daher, weil ich glaube, wenn man sich die Geschichte unserer Erde anguckt, dann sind ja die verschiedenen Erdkrusten, die lagern ja auch CO2 ein, wie man das ja auch in einem großen Forst kennt, wo es halt irgendwie abgebaut wird, um es nachher zu verbrennen als Kohle, sind das ja über Jahrmillionen eingefallene Wälder und sowas alles. Also wo es dann, also behaupte ich jetzt mal, wie gesagt, keine Ahnung, kannst du ja vielleicht gleich nochmal was zu sagen, die das gespeichert haben in den Erdkernen, dann irgendwie über die Zeit als Schicht aufgebaut wurde. Jetzt hast du gerade eben gesagt, unter die Nordsee. Kann man das, also genau, erste Frage, was meinst du genau mit unter die Nordsee? Kann ich mir gar nichts vorstellen. Und könnte man das theoretisch, auch wenn es jetzt nicht euer Aufgabenbereich ist, könnte man das denn mit, also umweltfreundlich in einen Feststoff verwandeln, um das besser entzulagern? Oder würdest du sagen, macht das gar keinen Sinn? Weil man könnte auch sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Inseln, die irgendwo im Mittelmeer sind und es gibt die Freigabe, dass da jeden Tag tausende Schiffe hinfahren und das CO2 einfach irgendwie hunderte Meter in die Luft türmen und man einfach nur dann hoffen muss, dass dieser Feststoff dann irgendwie nicht Feuer fängt und alles wieder rausgeht. Also ich weiß, wie du schon sagst, Endlagerung ist jetzt nicht euer Kerngeschäft. Finde ich auch übrigens ein sehr cooler Fokus, glaube ich, dass man da jetzt als Startup sich nicht verliert. Ich könnte mir vorstellen, ich kann es auch was dazu sagen, dass man, wenn man da das Thema einmal anpackt, wahrscheinlich denkt, wir lösen direkt alles, aber man muss sich ja irgendwie fokussieren. Genau, so jetzt habe ich wieder so viele Fragen gestellt, weil es echt super interessant ist. Aber genau, Nordsee, Feststoff und vielleicht nochmal ganz kurz Thema Endlagerung dann.
Ja, zu dem Fokus noch ganz kurz. Da muss man halt schauen, ne? Weil die Realität ist irgendwo, die Kunden wollen eine ganzheitliche Lösung. Denen bringt es nicht einfach, CO2 zu filtern. Das heißt, man muss irgendwie gucken, okay, wie passt man Aufwand und Realität irgendwie an? Das versuchen wir mit Partnern zu lösen. Zum Thema, dass du dachtest, das ist ein Feststoff. Du musst dir halt vorstellen, du hast ein Sieb und da geht ein Gas durch. Und am Ende bleibt es ja Gas. Also du hast ja das, was du so denkst mit dem Feststoffwandel, das ist ja ein Schritt weiter vielleicht, aber am Ende des Tages hast du ja erstmal das Gas. So, und dann kannst du sagen, okay, ich kühl's runter, bring's unter Druck und dann ist es flüssig. Hat den Vorteil, dass du halt mehr von diesem Gas, was dann flüssig ist, in weniger Behältnis lagern kannst. Mhm. Das mit Feststoffumwandeln, klar, das kann auch passen. Also das ist auch hier und da ein Thema bei einigen Unternehmen. Ist natürlich dann das Thema Verwertung. Und das heißt, das ist ein ganz eigener Prozess. Also das ist nochmal viel Aufwand. Die Sache ist, man muss halt schauen bei dem ganzen Verwertungsthema auch, wie viel Energie das überhaupt braucht, ne? Da haben wir auch mal ein Gespräch gehabt mit einem Pilotkunden, der sagte, ja, hier am Gelände werdet ihr nichts verwerten. Wir können nicht mal so viel Strom aufbringen hier in der kleinen Stadt. Also da haben wir gar nicht die Kapazitäten für. Es ist halt ein Energiethema. Man muss halt das alles auch trotzdem irgendwie in Szenarien sehen. Man muss halt gucken, was am Ende funktioniert. Ne? Da kann jetzt nicht eine Person stehen und sagen, das funktioniert nicht, das machen wir nicht. Man muss halt irgendwie ein bisschen gucken, wie es so abläuft. Zum Thema Nordsee, also unter die Nordsee meine ich, die Nordsee hat ja einen Boden, irgendwo ist Sand. Und unterm Sand ist immer ein Gestein. Und hier und da sind alte Ölvorkommen und Gasvorkommen. Und da könnte man sagen, okay, das hat sich jetzt über Millionen Jahre bewährt, da kann man es jetzt hier reinpumpen. Das wird da erstmal nicht hinausstoßen wieder. Das ganze Thema CO2-Endlagerung ist aber auch sehr gefährlich, muss man sagen. Wurde auch in Deutschland mal im Inland getestet und da gab es auch viele Proteste, ähnlich wie bei dem ganzen Atommüll-Thema. Denn wenn das CO2 austritt, im besten Fall war die ganze Aktion sinnlos. Im schlimmsten Fall sterben ganz viele Menschen, weil die quasi ersticken. Und da gibt es auch einen Fall in Afrika, da gibt es so einen See, der einfach so in der Nacht auf einmal tonnenweise CO2 herausgespuckt hat. Und da sind mehrere Dörfer quasi wie ausgerottet. Also sind über 2000 Menschen gestorben. Also es ist echt ein heikles Thema auch. Da muss man halt gucken. Deswegen denke ich, sagt Deutschland, okay, wir machen es in die Nordsee, weil da nicht so viele oder da halt gar keine wohnen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich vorher prüfen, okay, tritt das aus? Und das kann man machen, indem man den pH-Wert in der Umgebung prüft. Wenn er, ich meine, saurer wird, dann kann man sagen, okay, ist vielleicht ein CO2-Austritt, da muss man genauer schauen. Nichtsdestotrotz gibt es halt Gasvorkommen, die sich über Millionen Jahre bewährt haben, da könnte man es entlagern. Was dann eine permanente Lösung wäre. Man kann es auch ein bisschen so sehen, wir haben Öl und Gas aus der Erde gepumpt. Das ist quasi CO2, jetzt mal vereinfacht gesagt. Dieses CO2 ist in der Luft. Das CO2 muss halt wieder zurück, weil wir zu viel CO2 in der Luft haben, weil dann halt Folgen entstehen wie die Erwärmung. Und ja, genau. Gibt es sonst noch was zu beantworten?
Nee, also genau.
Trotzdem bei den Fragen, sonst wollen wir noch durcheinander.
Ja, das war jetzt auch gerade einfach der Euphorie geschuldet, aber ich glaube, du hast jetzt das Wichtigste auch dazu gesagt. Genau, bevor wir jetzt dazu übergehen, uns mal damit nochmal auseinanderzusetzen, wie es jetzt bei euch weitergeht sozusagen oder wie jetzt gerade auch vielleicht Status Quo ist. Ich glaube, Geschäftsmodell hat man verstanden, denn die Leute wollen natürlich langfristig Sicherheit haben und also ich glaube, das Thema ist klar und das ist hier auch nochmal interessant, wenn man sich nochmal irgendwie später trifft. Aber bevor wir, wie gesagt, jetzt mal weitergeht zu dem Status Quo und wie geht's weiter, finde ich jetzt mal interessant, hast du gerade gesagt, wir arbeiten dann auch mit Partnern. Also ich glaube, das ist auch eine richtige Einstellung. Das ist auch so das, was Roland und ich immer sagen. Man soll zwar irgendwie einfach mal machen, so ist ja unser Motto. Aber an gewissen Punkten muss man einfach denjenigen das vielleicht outsourcen oder machen lassen, der sich da ein bisschen tiefer reinhängt. Also du hast ja gerade gesagt, Endlagerung wäre eher was für Partner oder Weiterverarbeitung von dem abgeschiedenen CO2.
Ja, es wird erstmal wohl Weiterverarbeitung sein, weil es einfacher ist. Endlagerung muss man gucken, also auch gesellschaftlich. Großes Thema, ne? Also da wollen wir uns auch nicht positionieren, da sind wir offen, ne?
Genau. Okay, ja, das stelle ich mir auch. Da wird auf jeden Fall nochmal eine große Debatte, so wie bei der Atomenergie, wie du gesagt hast, Endlagerung nochmal kommen. Wenn du jetzt an Partnering denkst, oder ich meine die letzten Monate, was ist jetzt so für dich, was wären so die interessantesten Partnerschaften und vielleicht auch jetzt mit dem Hintergedanken, wenn hier mal einer zuhört oder jemand einen kennt, was würde euch helfen oder was würdest du gerne nochmal für Partnergespräche führen? Im Rahmen von Black Capture?
Ja. Es gibt zwei große Dinge, die aktuell sehr helfen würden. Zum einen ist es, ja, so ist es, Geld. Tatsächlich ein Investment brauchen wir. Das ist Industrie, Startups sind extrem teuer, langwierig und es ist nicht wie Software. Also es gibt auch einen Grund, warum es so viele Software-Startups gibt und keine Industrie-Startups. Es ist einfach wirklich eine harte Nummer, weil wenig Informationen öffentlich. Man muss viel erfragen, alles ist teuer, alles ist wirklich teuer, also Industriegeräte sind richtig teuer, du brauchst ein Labor. Es herrscht eine Laborknappheit in Deutschland, beziehungsweise hier im Rheinland, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt Coworking Spaces, es gibt auch Coworking Labs und die sind hoffnungslos überbucht. Da habe ich auch mit einer Dame gesprochen, die das managt und die ist völlig frustriert, dass da überhaupt nichts rangeht, also vielleicht eine Idee für Mörs tatsächlich, um da ein bisschen attraktiver zu werden, weil das ist extrem knapp, muss ich mal einlesen. Ja, und sehr, sehr schwierig für gerade Startups im Bereich Chemieindustrie und so weiter, da überhaupt mal kostengünstig in Raum zu kriegen. Mhm. Genau, mit dem Thema, also genau, das Thema Geld. Es wird auch sicherlich viel benötigt, allerdings muss man hier in Szenarien denken. Also wir haben verschiedenste Szenarien, wenig Geld, Mittelgeld, viel Geld, was man da machen kann. Ich denke, das ist, denke ich, auch ein sehr guter Ansatz, gerade in so frühen Phasen alles in Szenarien sich durchzudenken. Auch die Marktanalyse, es gibt 3 Szenarien bei uns, wie viel Geld wir kriegen, 3 Szenarien, wie wir es angehen. Und nichtsdestotrotz, ich würde schon sagen, ich bin gut belesen in dem Thema, allerdings ist es halt mein erstes richtiges Startup, ne? Und deswegen wäre im besten Fall nicht nur Geld gut, sondern halt smartes Geld. Heißt, ein Investor, der uns Geld bringt, aber auch viel Wissen und uns Mentoring geben kann, weil ja, es ist halt eine Achterbahnfahrt. Manchmal bin ich auch verzweifelt und weiß nicht, wie man es weitermachen muss. Meistens hilft der Sport tatsächlich. Einfach hart Sport machen oder einfach schlafen. Aber ja, es ist halt ein harter Prozess und man ist immer in dem Zustand, okay, mache ich gerade überhaupt das Richtige? Ne? Die Frage kann man sich auch nicht beantworten. Man muss halt einfach machen, gucken. Ne? Aber man hat ja auch nicht endlos viel Zeit. Also das ist halt wirklich, denke ich, auch nicht für jeden was, diese Situation. Allerdings muss ich sagen, ich komme da sehr gut klar, was ich so über mich gelernt habe. Das ist nämlich genau das, dass ich da irgendwie gut klarkomme. Ich habe kein Einkommen. Ich weiß nicht, wo ich in den nächsten Monaten stehe. Ich will halt einfach das Projekt voranbringen. Und ja, deswegen, also jemand, der wirklich unterstützt im Sinne von, wie geht man das an? Ne? Gerade im Thema Industrie-Startup, weil es ist halt mit viel Kosten verbunden. Es ist, man muss sich vielleicht hier und da bei manchen Sachen verbindlich machen. Patentsituation ist auch ein Riesenthema, wo wir gerade auch überlegen, auch wenn ich einen ganzen Strategiewechsel machen tatsächlich, weil aufgrund Patentsituation und Thema, wie viel wert ist das Startup am Ende, weil da muss man auch achten, dass man investierbar ist und Investoren das Startup gut finden. Ich meine, du kannst was Gutes machen, aber du musst halt gucken, wie du den Wert des Startups erhöhst, weil das ist für die meisten Investoren, ich sage jetzt, sag mal, Corporate Investoren, also wirklich Firmen, die investieren, die Hauptsache. So, wie viel wert bist du am Ende? Die wollen die ganzen Verluste, die mit anderen Investments gemacht haben, welche hoch sind, mit ganz wenigen Startups quasi wieder gut machen und nicht nur gut, sondern wirklich noch Gewinne ausziehen. Und deswegen ist das alles sehr wertgetrieben. Also man muss halt auch schauen, wie macht man den Wert. Was dann auch heißen kann, okay, wir machen vielleicht nicht die Partnerschaft, sondern sagen, wir machen es selber, haben ein Patent und somit haben wir automatisch mehr Wert. Und ja, also es sind so viele Fragen und ja, dafür wäre halt auch ein Mentor nicht schlecht, um mal einfach darüber zu sprechen. Mhm. Im Sinne von wirklich jemand, der Industrieerfahrung hat, selber gegründet hat und einfach sagen kann, was man falsch macht, zumindest, das reicht ja schon. Was man richtig macht, kann man ja nie so wirklich sagen, aber zumindest so die roten Flaggen heben, wenn man notwendig ist. Ja, also das ist so quasi, genau, die beiden Dinge, wo wir auch aktuell auf der Suche sind. Wir öffnen uns ab nächster Woche für Investments tatsächlich zum ersten Mal, für private Investments. Und da werde ich eine große Runde machen, werde viele anschreiben. Allerdings jetzt nicht einfach so stumpf, sondern ich gucke mir wirklich ganz genau an, worin investieren die Leute, was sind das für Leute, was haben die im Portfolio und wie passt das zusammen, weil ich denke, so macht es am meisten Sinn. Und da habe ich auch schon super Investoren gefunden. Muss man halt gucken, wie es ist. Ne? Schwierigstes Thema bis jetzt, wirklich Investment kriegen. Das ist aber auch universal so tatsächlich. Mhm. Die wenigsten kriegen Investment. Man muss auch rechnen, dass man nie Geld kriegt eigentlich. So muss man von der Einstellung sein, weil sonst bist du ständig enttäuscht.
Okay, ja, ich meine, jetzt passt natürlich an der Stelle ganz gut direkt die Anschlussfrage. Wie sieht's aus mit öffentlichem Geld? Also sprich, gibt's da irgendwelche, weil ich glaube klassischerweise, was du vorhin identifiziert hast, richtigerweise, es gibt wenig Industrie-Startups, weil es schweineteuer ist. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum extrem viel Industrieparameter, Ideen von Unis kommen. Also ich glaube, alles so Chemie, Medizin, Industrie, Ausgründung kommen ja häufig von den technischen Unis oder von regulären Unis. Ich kenne das so von der Uni Düsseldorf zum Beispiel. Da war viel Chemie, Bio, Medizin. Das waren die Ausgründungen, die da passiert sind, die auch zum Teil dann industriell sind. Also wäre das für euch nochmal irgendwie ein Thema? Und Förderprojekte, Fördertöpfe, Gründerzuschüsse, Also ich meine, du hast ja selbst gesagt, man braucht viel Geld, aber solange man quasi erstmal seine eigene, ich sag immer so schön, seinen eigenen Kühlschrank voll machen kann, was ja sicher auch bei einem wachsenden Team immer mehr zur Frage wird, ne? Also selbst wenn du jetzt 100.000 bekommst, das ist halt auch irgendwann mal für alle Löhne und laufenden Kosten, genau, es ist halt aufgefressen.
Kannst ein Software-Startup vielleicht machen, aber ja.
Genau, also wie siehst du das Thema nochmal? Vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Also bist du da eher enttäuscht oder siehst du da nochmal Ansätze für euch? Bist du da dran? Hast du das schon ausgeschlossen? Vielleicht nochmal irgendwie zwei, drei Sätze dazu.
Ja, zu dem ganzen Öffentlichen bin ich aktuell enttäuscht, auch gerade weil es relativ frisch ist. Gestern haben wir mit einem Ministerium gesprochen bezüglich dem. Und im Förderaufruf steht sowas wie, ja, wir ermutigen Startups, vor allem da mitzumachen. Ne? Und dann hieß es irgendwann so in dem Gespräch, da waren wir noch mit einem Partner, mit einem großen Forschungsinstitut zusammen im Gespräch. Und dann hieß es halt sowas wie, ja, übrigens, ihr braucht eine Bonitätsprüfung und am besten auch die Umsatzzahlen der letzten zwei Jahre. Und dann wusste ich auch nicht, okay, ob das jetzt ein Witz ist, weil dachte mir dann, okay, soll ich dem jetzt mal kurz was vorlesen, was im Förderaufruf steht, weil das macht gerade gar keinen Sinn, ist sehr widersprüchlich. Und dann habe ich auch immer gesagt, okay, ist also wie bei einer Bank hier gerade und Bank und Startups, wissen wir auch beide aus Erfahrung, macht keinen Sinn anfangs, sehr schwierig zumindest. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele in der Gesellschaft, aber auch in der Politik nicht wissen, was ein Startup ist. Die denken, okay, alles, was gegründet ist, ist ein Startup. Das stimmt aber nicht. Also ein Startup ist meistens sehr viel ambitionierter, ist wirklich auf Wachstum angelegt. Und gerade in der frühen Phase weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Da kann man Marktszenarien, Marktgrößen bestimmen. Da kann man sagen, wie es vielleicht kosten könnte, aber mehr kann man nicht sagen. Das ist völlig unseriös, das zu machen, aber viele fordern das, finde ich, gerade in der öffentlichen Investmentsparte. Und ja, dann sind wir auch noch mit anderen öffentlichen Geldern quasi, haben wir zu tun. Weiß ich, also ich fühle mich da wirklich nicht aufgehoben, muss ich sagen, weil da sind Sachen gefordert, die irgendwie keinen Sinn machen und dann kriegt man teilweise Geld, um einen Businessplan zu machen. Aber aus meiner Sicht ist der Antrag ein Businessplan schon, den man da stellt, um überhaupt das Geld dafür zu kriegen. Also es ist schwierig. Ich würde mich persönlich aktuell wirklich wohler fühlen mit einem Privatinvestor, weil ich denke, dass da auch wirklich Expertise ist. Die Leute haben teilweise selber gegründet, die wissen, wie es funktioniert. Und wenn man es kriegt öffentlich, klar, ist cool. Oder wenn man auch nicht so wachstumsgetrieben ist oder was Großes lösen will, klar. Wenn es einem persönlich passt, geht's auch. Aber ich habe das Gefühl aktuell, nach der Erfahrung, die ich hatte, jetzt auch schon mehrmals, dass es irgendwie nicht passt. Nichtsdestotrotz versuche ich es trotzdem. Ist aber halt wirklich frustrierend, muss ich sagen. Also da bin ich anfangs sehr euphorisch gewesen, weil von der IHK kriegt man sehr viele Angebote. Ist auch übrigens IHK, ist gar nicht mal so veraltet, wie man denkt. Die sind teilweise wirklich gut drauf und haben auch gute Kurse zu Startups und so weiter. Aber ja, es wird viel immer gut geredet, aber wenn man es dann wirklich umsetzen will, ist es gar nicht mal so gut oder so sinnvoll, wie man dann dachte tatsächlich.
Okay.
Genau.
Ja, deswegen danke für die Einschätzung.
Privat, ja.
Genau. Okay, und also dann lass uns mal vielleicht jetzt, die Zeit vergeht zu schnell, eine Stunde glaube ich schon. Also, aber ich glaube für die Zuhörer ist es sehr spannend, also ich finde es zumindest auch sehr spannend. Jetzt wäre es ja sozusagen perspektivisch, lass mal auf die Perspektive schauen, habe ich ja gerade schon gesagt. Wo steht ihr gerade, jetzt sage ich mal nicht von dem Thema, also weil du hast gerade gesagt, klar, jetzt geht es um Geld, aber wo steht ihr gerade mit der Idee, mit der vielleicht wie soll man sagen, mit der Blaupause würde man vielleicht jetzt sagen, das mal irgendwann zu bauen. Wo steht ihr da? Und wie sehen jetzt für euch, also ich stelle schon gar nicht diese dumme Frage, wie sehen die nächsten Jahre aus? Aber ganz konkret, wie sieht jetzt für euch noch Q4 dieses Jahr aus? Also noch der Dezember. Wie sieht für euch dann vielleicht Q1 aus? Also wenn du einen weiteren Ausblick machen möchtest, dann freue ich mich auch drüber. Aber ich glaube, realistisch kann man immer eher über so 3-4 Monate sprechen, ne?
Genau. Ja, also Q4, also jetzt noch die letzten Tage hier in diesem Jahr, geht es vor allem darum, nochmal ein Teammitglied zu finden, der wirklich Anlagen gebaut hat, also da jemand mit Expertise. Es geht darum, sich quasi für Investment zu öffnen, was wir nächste Woche vorhaben, also wirklich private Investoren anschreiben und da in Gespräche kommen. Und es ist schwieriges Thema gerade, wir sind so ein bisschen vielleicht dabei, gerade die Strategie ein bisschen zu ändern, weil sich gerade sowas etwas entwickelt, wie es wir nicht als sinnvoll erachten. Da müssen wir gucken, was man da anders machen könnte. Ja, genau. Also es geht vor allem darum, erstmal das Geld reinzukriegen. Leider, also es ist wirklich eine Ablenkung, muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben wir die Strategie, dass ich das machen werde, dass ich nur noch Investments mache und die Christina wird sich um die technische Planung weiter kümmern. Und es ist gerade ein bisschen offen tatsächlich, was nächstes Jahr ist, weil wir gerade überlegen, noch einen Strategiewechsel zu machen, was ja auch normal ist bei Startups, ne? Also ja. Und das würde so ein bisschen was ändern, würde aber vielleicht sinnvoll sein. Nächstes Jahr wiederum haben wir einen Membranforscher an Bord. Nicht nur irgendeinen, sondern wirklich jemanden, den man nicht so einfach findet, weil der hat sich wirklich speziell für unsere Membran promoviert und er ist wirklich ein Experte. Also das gibt's auch so wenige davon. Also da sind wir echt glücklich, dass wir da jemanden gefunden haben. Der auch noch sogar versucht hat, ein Startup zu gründen. Also besser geht's fast gar nicht. Und der wird dann nächstes Jahr an Bord sein. Und genau, es wird dann... Ich kann nicht so viel tatsächlich über die Zukunft sagen, weil wirklich aktuell ist es so, dass wir an einem Punkt stehen, wo man gucken muss, okay, sollen wir die Strategie, die wir gerade machen, fortführen oder ändern? Das würde in der Umsetzung sehr viel ändern aktuell, muss ich sagen. Das hat auch ein bisschen was zu tun, wie man sich mit den Investoren dann abspricht. Also Investoren sind ja auch immer auch im Gespräch so ein bisschen, geben die gerne Ratschläge, was man machen sollte. Und da würden wir uns auch mit denen absprechen, ob das dann sinnvoll macht, den kapitalintensiveren Weg, sage ich mal, zu gehen, den wir gerade uns ein bisschen ausmalen. Und so viel kann ich dazu sagen. Okay. Nichtsdestotrotz, danach, also es geht erstmal diese Filterkomponente zu evaluieren. Ich nenne jetzt keine Zeiträume mehr. Danach geht es darum, diese Filterkomponente bei den Pilotkunden, die wir auch schon haben, auszutesten. Okay. Mhm. Es geht darum, die Software zu schreiben. Wir wollen extrem viele Daten über die Anlage sammeln. Hier ist das Problem, dass wir uns aber, dass wir die Abgasmengen und so nicht auswerten dürfen, weil die Unternehmen das nicht möchten, sonst könnte man die ausspionieren. Ja. Allerdings hat das den Vorteil, dass wir dann Informationen haben, um die Anlagen zu verbessern. Und gerade wenn man denkt, deutschlandweit hat man Anlagen, man hat verschiedenste Konstellationen, verschiedenste Umgebungen und daraus können wir dann unser Wissen ziehen und die Anlage verbessern, was eine extrem gute Feedbackschleife ist. Und dann denken wir auch, dass, wenn das klappt, dass wir auch hier eine technologische Marktführerschaft dann dadurch halt erlangen werden, weil da keiner mithalten kann, weil Informationen in der Industrie nochmal, alles geschlossen, man weiß nichts, Messwerte so gut wie gar nicht vorhanden und man muss eigentlich alles selber machen leider. Also Open Source oder so gibt es sehr selten. Genau.
Okay. Ja, ja, mega.
Und natürlich alles mit Absprache, in Absprache mit dem Kunden, ne? Das ist auch so eine Sache, dass wir eigentlich jedes Feature und jede Idee mit dem Kunden absprechen, weil die wissen es halt am besten, ob es Sinn macht oder nicht. Genau.
Okay, also euer Produkt, euer fertiges Produkt sind dann wahrscheinlich irgendwann die Container und der Kunde kriegt aber quasi trotzdem maßgeschneidert die Lösung auf seine Company, weil ich glaube, alles andere macht ja auch wenig Sinn. Wenn du sagst, ihr fangt ja mit Zementherstellern, irgendwie ist euer Fokus im Moment. Wenn ich jetzt irgendwie dran denke, wir kommen ja jetzt so aus der Nähe vom Ruhrgebiet, jetzt Moers ist jetzt ja noch so halb Niederrhein, aber ich meine, wir wissen ja, was für Fabriken um uns herum stehen. Also Stahl ist ja auch so ein Thema, aber auch Chemie ist ja hier zum Beispiel in Duisburg vertreten. Das ist ja auch irgendwann sicherlich auch dann für die interessant, das einzusetzen. Dann würdet ihr mit denen einfach gucken, okay, wie können wir am effizientesten euer CO2 da abscheiden, ne?
Genau, grundlegend steht die Technik, aber so das Drumherum, ne? Also bei Zement muss man noch den Feinstaub filtern zum Beispiel. Ist alles immer so ein bisschen anders, ne? Man kann auch nicht sagen, man hat die Lösung, knallt die überall hin, weil das wird nicht funktionieren. Man muss halt immer hier ein bisschen anpassen, aber grundlegend sollte es passen, ja. Okay.
Ja, ja, mega spannend. Jetzt haben wir, glaube ich, eine sehr gute Länge erreicht und ich glaube, also ich habe jetzt hier mir am Anfang viele, viele Fragen aufgeschrieben, die musste ich zum Teil nicht stellen, weil du die sehr vorbildlich als Interviewgast alle schon immer bei deinen Ausführungen schön beantwortet hast.
Sehr schön.
Ja, dann kann ich jetzt, glaube ich, so um das abzuschließen, einfach nur sagen, wenn hier jemand zuhört oder jemand kennt und ich glaube, Investment, Partner und Teammitglieder, das sind, glaube ich, so deine drei großen Wünsche, wenn du dir jetzt zu Weihnachten was wünschen dürftest, wahrscheinlich, in Bezug auf die Firma. Und dann hoffe ich, dass ihr damit weiterhin auf gutem Wege seid. Ich kann da nur die Daumen drücken. Würde mich jetzt im Nachgang des Gesprächs, weil mir sind jetzt auch noch mal ein paar Sachen, glaube ich, klar geworden, wo ich vielleicht die eine oder andere Sache hoffentlich vermitteln kann. Und ja, sehr cool, Martin. Also sehr vorbildlich. Schön. Und auch die Parameter, die du irgendwie jetzt, glaube ich, hier den Zuhörern nochmal mitgegeben hast, die man vielleicht haben sollte in der Welt, das einfach mal jetzt irgendwie anzugehen. Und was ich mir jetzt irgendwie persönlich auch nochmal mitgenommen habe und vielleicht auch viele, die zuhören, sich auch mal selbst sich selbst etwas zu verschreiben, finde ich irgendwie sehr cool. Also, dass du das mit dem Klima so gemacht hast und das nicht nur einfach machst, also sagst, sondern auch jetzt irgendwie was dazu tust, finde ich sehr, sehr cool. Ja, also es hat mich sehr gefreut. Und wenn du jetzt nicht noch sagst, ich habe jetzt noch eine Sache, die ich loswerden muss, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich würde
gerne nur ganz kurz den Namen erklären, wenn das okay ist. Von
Black ja, Capture. Okay, ach ja, klar, ja, sicher, genau. Auf jeden Fall.
Weil klar, Capture ist im Wort, Carbon Capturing, aber das Black, das da kam ich darauf, nämlich Joseph Black ist der Entdecker von CO2. War im 18. Jahrhundert hat er gelebt, war Professor der Uni in Schottland und ich finde das immer sehr cool und sehr respektvoll, quasi große Leute der Vergangenheit mit einem Firmennamen zu würdigen und deswegen habe ich mich entschieden und wir bei Black Capture zu sagen, okay, Joseph Black wollen wir in unserem Firmennamen haben und als Entdecker von CO2 gibt es, glaube ich, fast keine bessere Persönlichkeit als ihn und deswegen Black Capture.
Mega cool. Ich muss sagen, ich hatte echt gedacht, das wäre, dass der Hintergrund wäre ein ganz anderer, weil ich hatte mir tatsächlich CO2 schwarz vorgestellt.
Ja, ne, das passt auch, das denken auch viele, aber
okay.
Dann kommt ja halt noch ein bisschen Konsistenz hinter, wenn man das mal erklärt. Ja.
Schöner Tschüss. Genau. Cool, dann danke fürs Gespräch, weiter viel Erfolg und wenn ihr Fragen habt, schickt sie am besten direkt an Martin. Ich habe die Webseite auch dann jetzt in den Notizen verlinkt, wenn ihr das jetzt hier hört und ansonsten danke fürs Zuhören und wir sollten uns dann auf jeden Fall in naher Zukunft dann nochmal austauschen, um zu hören, wie es bei euch weitergeht und weitergegangen ist.
Ja, cool. Also, vielen Dank für den Podcast.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. VUCA Podcast, jeden zweiten Montag.
Auf iTunes und auf Spotify.
Und wenn ihr nicht so lange warten wollt,
dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf VUCA-podcast.de.